zwei Briefe, die der Apostel Paulus an einen seiner engsten Mitarbeiter geschrieben hat. Timotheus heißt der. Und da möchte ich einen kleinen Text draus vorlesen aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 1, Vers 6 bis 11. Paulus schreibt da an seinen Mitarbeiter: Denk bitte daran, das Feuer, das in dir ist, neu anzufachen, nämlich die Gnadengabe Gottes, die du erhalten hast, als ich dir die Hände aufgelegt habe. Gott gab uns nicht einen Geist, der sagt, lass es, gib auf, es hat alles keinen Sinn, sondern er hat uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit geschenkt. Darum schäme dich nicht dessen, dass unser Herr Jesus Christus leiden musste, noch schäme dich dessen, dass ich leiden muss, der ich als gefesselter Jesu im Gefängnis sitze, sondern leide mit am Evangelium, in dem Gottes Kraft wirkt. In ihm wirkt der Gott, der uns gerettet und gerufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Leistungen, sondern aufgrund seiner eigenen Entscheidung und seiner Gnade, die uns durch Jesus Christus zugedacht ist seit unausdenklichen Zeiten, die jetzt aber sichtbar geworden ist durch das Erscheinen unseres Erlösers Jesus, der Messias, der den Tod entmachtet hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für welches ich eingesetzt bin als Sprecher, Zeuge und Lehrer. Ja, Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Während eines Rom-Aufenthaltes war Paulus verhaftet worden, aufgrund seiner Tätigkeit im Namen dieses Jesus Christus. Drei Aufgaben nennt Paulus. Er ist als Zeuge unterwegs gewesen, als Zeuge der Auferstehung von Jesus. Paulus war ja einer, der zuerst die Christen verfolgt hatte und dann völlig überraschend dem auferstandenen Jesus begegnet ist und seitdem sich mit aller Kraft für diese Botschaft von der Auferstehung eingesetzt hat. Dann ist Paulus ein Sprecher, man könnte sagen auch ein Pressesprecher des auferstandenen Jesus, so wie auch unser Bundeskanzler einen Pressesprecher hat. Er spricht für ihn und er ist Lehrer der Worte und Taten von Jesus. Timotheus ist nun auf sich allein gestellt. Und es scheint zu sein, dass sein inneres Feuer irgendwie ein bisschen erloschen ist. Sein Feuer, er war mal Feuer und Flamme für diesen Glauben, aber jetzt scheint es irgendwie eingeschlafen zu sein. Er scheint verzagt zu sein und scheint sich zu fragen, soll ich aufgeben, soll ich es lassen, macht das denn eigentlich noch Sinn? Und Paulus, der im Gefängnis eigentlich selber einen bräuchte, der ihm Mut zuspricht, der spricht jetzt in diesem Brief dem Timotheus Mut zu. Und der Brief beginnt, oder unser Abschnitt beginnt so: Denk bitte daran, das Feuer, das in dir ist, neu anzufachen, nämlich die Gnadengabe Gottes, die du erhalten hast. Also da gibt es ein Geschenk Gottes, ein Geschenk der Gnade, das hat dieser Timotheus erhalten. Und das soll er aber wie ein heruntergebranntes Feuer wieder neu anfachen. Ich will mal bei diesem Bild des Feuers bleiben. Es sieht zwar gerade draußen nicht so aus, aber es wird jetzt bald die Grillsaison wieder beginnen. Was braucht man denn für einen schönen Grillabend? Ich denke, vier Dinge braucht man auf jeden Fall. Zunächst mal, wenn man jetzt keinen Grill hat, sondern vielleicht irgendwo auf einer Waldlichtung ist, falls man da überhaupt Feuer machen darf, braucht man einen guten Grund. Man sollte ein Feuer nicht auf einem See anzünden oder auf einer schiefen Ebene. Es braucht einen guten Grund, nicht zu feucht, vielleicht schön trocken und eben. Dann braucht das Feuer natürlich gutes Brennmaterial. Sauerstoff muss da sein, Holz, das nicht völlig durchnässt ist. Oder Kohle oder wie auch immer. Und wenn man das mit dem Feuer in den Griff gekriegt hat, braucht man natürlich auch Grillgut. Was soll man sonst grillen? Sonst muss man ja erst auf die Jagd gehen. Oder man braucht Grillmaterial, vielleicht einen Grillanzünder, eine Zange, einen Rost, Teller, Besteck. Sonst wird es nichts. Und als viertens braucht man natürlich auch nette Leute. Sonst macht die ganze, kann nur noch das schönste Feuer und die schönste Wurst sein. Wenn die Leute unerträglich sind, wird das Ganze unerträglich. Diese vier Dinge braucht es. Und eigentlich kann man diese vier Dinge auf alles übertragen. Auf einer Firma braucht es die vier Dinge: guten Grund, Leute, die dafür brennen, gutes Material, Mitarbeiter, die irgendwie einigermaßen erträglich sind und begabt sind. Man kann es auch auf Gruppen unserer Kirchengemeinde übertragen, wenn man zum Beispiel eine Jungschar hat. Was braucht es da? Da braucht es einen richtigen Grund. Da braucht es diesen Glauben an Jesus, da braucht es ein Bekenntnis, vielleicht eine Gemeindevision auch. Und dann braucht es sozusagen Mitarbeitende, die sozusagen wie der Paulus Pressesprecher, Zeugen und Lehrer von diesem Jesus sind. Dann braucht es drittens Material, es braucht gut ausgerichtete, jugendgerechte Zimmer. Man braucht Material für Spiel und zum Basteln. Und es braucht natürlich auch viertens Teilnehmer, die mitmachen. Wenn Kinder in der Jungschar sind, die immer nur Quatsch machen, oder Kinder, die teilweise untereinander verfeindet sind, dann kann man sich das tollste Programm ausdenken, aber es nützt nichts. Dies braucht es. Wenn wir zurück zu Timotheus gehen, dann erleben wir einen verzagten, mutlosen Mitarbeiter, ein Gemeindemitglied, das irgendwie müde geworden ist. Was erlebt er? Er erlebt, dass sich viele für diesen Grund des Glaubens nicht interessieren. Viele halten den Glauben an Jesus für lächerlich, das war damals so und das ist auch heute so. Sein Mentor, der ihn immer angefeuert hat, der Paulus, ist weggesperrt. Timotheus erlebt, dass sein Tun auch gefährlich ist. Auch er muss damit rechnen, womöglich eingesperrt zu werden, wie der Paulus auch. Und er erlebt immer wieder Erfolglosigkeit, dass wenig Leute kommen, so wie wir es in manchen Kirchen und in manchen unseren Gottesdiensten heute auch erleben. Heute haben wir manchmal auch viel Verzagtheit und Mutlosigkeit unter uns Christen. Der Glaube an Jesus Christus, das merken wir, ist in unserem Lande nicht unbedingt brennend in, eher out. Wir erleben auch, dass es keine Einheit und keine Eindeutigkeit unter den Christen gibt. Die einen sehen so, die anderen so. Und wer offensiv als Christ auftritt in unserer Gesellschaft, der muss damit rechnen, dass manche so ein bisschen spöttisch über ihn lächeln oder man wird sogar als Fundamentalist abgestempelt. In manchen Ländern ist es sogar so, dass Christen ernsthaft in Gefahr geraten, wenn sie öffentlich zu ihrem Glauben stehen. Und dann gibt es auch die Erfolglosigkeit, immer weniger Mitglieder, immer weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer, immer weniger Geld. Und da kann man schon auch mal mutlos werden und verzagen. Was sagt nun der Paulus dem verzagten Timotheus und vielleicht auch manchen mut- und kraftlosen Christen unter uns? Zwei Dinge sagt er. Erstens, er erinnert an den Grund unseres Glaubens. Er sagt, Gott ist in Jesus Christus erschienen, das ist Weihnachten. Jesus hat den Tod entmachtet, das ist Karfreitag. Er hat ein neues Leben und unvergängliches Leben ans Licht gebracht, das ist Ostern. Das ist das, was der himmlische Vater und Jesus getan haben. Und die Botschaft von diesen Dingen nennt man Evangelium. Evangelium ist eine fröhliche Botschaft, eine Freudenbotschaft. Das ist die Freudenbotschaft von dem, was Gott, was Jesus an Weihnachten, Karfreitag und Ostern getan hat. Und jetzt macht der Paulus dem Timotheus deutlich, wenn der Tod entmachtet ist, dann müssen wir eigentlich gar nicht mehr verzagt sein. Denn wenn man mal genau hinguckt, gerade der Tod und unsere Vergänglichkeit, die bringen immer wieder viel Druck und Leid in unser Leben hinein. Zum Beispiel so, dass es heißt, ja, ich habe ja nur ein paar Jahre, um mir ein erfülltes, tragfähiges Leben aufzubauen. Und wenn ich das verpasse, dann habe ich Pech gehabt. Und für ein erfülltes, tragfähiges Leben brauche ich auch ein gutes Miteinander mit dem Menschen. Ich kann das nicht riskieren, dass andere wegen meines Glaubens über mich lachen, dann schweige ich lieber. Oder es gibt auch im irdischen Leben ein zu spät. Wer mit Mitte 50 seinen Beruf verliert, der wird es schwer haben, eine neue Stelle zu finden, die ihn auch erfüllt oder befriedigt. Es gibt ein zu spät. Und unsere Sterblichkeit stellt auch die Sinnfrage. Wenn ich mal tot bin, wenn auch mal die irgendwann gestorben sind, die mich gekannt haben, wenn irgendwann sich überhaupt niemand mehr interessiert, dass es mich gegeben hat, und wenn irgendwann der Punkt kommt, dass es nicht mal jemand mehr noch weiß, dass es mich mal gegeben hat, dann kann man sich ja schon fragen, welchen Sinn macht denn das Ganze? Aber dem allen stellt der Paulus jetzt entgegen, Durch Weihnachten, Karfreitag und Ostern ist der Tod entmachtet. Das bedeutet, ich darf auch scheitern. Und mein Wert hängt auch nicht von der Meinung anderer Menschen ab. Ich darf auch noch mit 90 Jahren risikofreudig sein und auch mal was Neues beginnen. Und ich werde zwar mal sterben, aber ich werde nicht tot sein. Und daher werde ich auch nicht vergessen sein. Und das Zweite war, wie Paulus dem Timotheus Mut macht. Paulus erinnert Timotheus nicht daran, was Gott in der Vergangenheit getan hat, Grundlegendes, sondern er macht deutlich, dieser Gott ist auch ein Gott des Heute, der Gegenwart. Der wohnt nämlich in dir durch seinen Heiligen Geist. Und wie jeder gute Geist ist auch der Heilige Geist unsichtbar. Wie jeder gute Geist kann der auch durch Türen und auch durch Herzenstüren gehen und deshalb auch in uns wohnen. Paulus sagt, Gott gab uns nicht einen Geist, der sagt, lass es, gib auf, es hat alles keinen Sinn, sondern er hat uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und zum Schluss möchte ich kurz auf diese drei Dinge blicken. Besonnenheit, Kraft, Liebe. Besonnenheit bedeutet keine Extreme. Immer wieder kam es vor, dass Christen sich völlig in die Welt verliebt haben. Zur Zeit des Nationalsozialismus gab es Christen, die haben gesagt, Jesus darf nicht mehr als Gekreuzigter verkündet, er muss jetzt als Held verkündet werden. Wir brauchen auch in der Kirche das Führerprinzip und all solche Dinge. Juden müssen aus der Kirche ausgeschlossen werden, all sowas. So wie die Welt ist, so muss auch in der Kirche aussehen. Und die anderen, dann gibt es die andere Richtung, die sich völlig von der bösen Welt distanziert. Damit wollen wir nichts zu tun haben, Kirchentür zuschließen. Die böse Welt soll draußen bleiben. Besonnenheit meint, nein, wir sind Christen in der Welt. Wir gehen weder in der Welt auf, noch machen wir sie einfach, als erklären wir sie zum Feind und zum Bösen, wo man vorfliehen muss. Besonnenheit bedeutet, als Christ orientiere ich mich an der Welt, aber in Maßen. Es kann nicht sein, dass in unserer Kirche immer nur die Mathematik und die Ökonomie und die Zahlen regieren. Man hat aber den Eindruck, dass es so ist. Statistiken sind entscheidend. Nein, wenn man den Eindruck hat, wir haben zum Beispiel in der Kirchengemeinde ein Gebäude, wo Zimmer drin sind, die wir dringend für die Arbeit brauchen, aber wir haben eigentlich kein Geld dafür, dann müssen wir uns trotzdem für das Gebäude entscheiden. Das ist das Dumme, wenn man Christ ist. Man kann sich nicht nur einfach nach den Maßstäben der Welt richten. Und das gibt manchmal auch Probleme. Zahlen sind nicht entscheidend. Ein Kollege hat von mir hat einmal berichtet, es sollte ein Bibelarbeitabend für Jugendliche und oder junge Erwachsene stattfinden. Und aus irgendeinem Grund musste der abgesagt werden. Und einer der Mitarbeiter dachte dann, aber hat es jeder mitgekriegt? Das war noch in der Zeit, wo es noch kein WhatsApp gab. Hat es jeder mitgekriegt? Ich fahre mal hin und gucke, dass da nicht jemand vor verschlossener Tür steht. Und dann standen da zwei. Und hat er gesehen, und ja, da habe ich so gedacht, ich hätte sie wahrscheinlich jetzt weggeschickt, gesagt, ja, fällt aus. Aber der Mitarbeiter hat gesagt, nö, wenn wir schon zu dritt sind, dann machen wir mal Bibelabend. Und der eine von denen, der war von diesem Bibelabend so berührt, dass er später ein wichtiger Mitarbeiter in der Gemeinde wurde. Also nicht einfach Zahlen sind entscheidend, ja, drei, das lohnt sich ja nicht. Es zählt etwas anderes. Besonnenheit bedeutet auch, klug zu überlegen, wie wir in Deutschland, einem Land, wo diese Botschaft von Jesus immer weniger Bedeutung hat und wo die Medien sagen, was die Leute immer weniger bedeutend finden, ist auch bedeutungslos. So habe ich es mal in einer Zeitschrift gelesen. Aber nur dadurch, was viele etwas nicht mehr toll finden, heißt ja nicht, dass die Sache nicht trotzdem sehr gut ist. Dass wir da klug überlegen, wie wir diese wunderbare Botschaft Menschen von heute auch nahe bringen. Weder zu vorsichtig, bloß niemand verärgern. Es darf bloß nie jemand sich noch in die Kirche ärgern, wir haben eh noch so wenig Leute. Aber auch nicht ein plumpes vor den Latz knallen. Ja, glaub an Jesus oder stirb oder was, glaubst es nicht, Pech gehabt. Nein, mit Liebe, mit Freundlichkeit wollen wir doch einladend sein. Geist der Besonnenheit, dann auch ein Geist der Kraft. Der Geist der Kraft bedeutet, wir haben in uns eine Kraftquelle. Und egal wie kraftlos ich mich fühle, diese Kraftquelle kann jederzeit aufbrechen, wie bei einem aktiven Vulkan, wo man nie so genau weiß, wann es losgeht. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt, dass das passiert ist. Vor allem als 16-Jähriger, als ich zum Glauben gefunden habe, wo ich schon ein Jahr mit leichten Depressionen zu tun hatte. Und dann bin ich diesem Jesus begegnet, war es weg von einem Tag auf den anderen. Der Geist der Kraft. Und zum Schluss der Geist der Liebe. Liebe ist ja das, was den Menschen in der Welt am meisten Halt und Sinn gibt, das die Menschen am meisten beflügelt. Und nun wohnt Gott in mir, er wohnt in dir, ein Gott, der sagt, ich habe dich von Herzen lieb. Du bist für mich sogar so kostbar, dass ich für dich, meinen Sohn Jesus, habe leiden und sterben lassen. Und diese Jesus-Währung, du bist einen Jesus Christus wert, das ist die kostbarste Währung, die es gibt. Das ist noch kostbarer als Gold. Alle Staaten legen in Gold an, aber noch kostbarer ist diese Jesus Christus-Währung. Wir sind einen Jesus Christus wert. Du bist einzigartig kostbar. Du bist einzigartig geliebt. Und dazu kann man eigentlich nichts weiteres sagen, außer Amen. Stern, auf den ich schaue.